Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Hundetraining, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Heute gibt es ein Wiedersehen mit einer Frau, die beim ersten Mal schon ordentlich Eindruck hinterlassen hat. Damals noch Linda Sikorski. Heute Linda Jessert. In der ersten Folge mit ihr ging es um Führung, Grenzen und Fairness. Um das, was Hunde wirklich brauchen und warum Konsequenz nichts mit Härte zu tun hat. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, merk sie dir gerne und hör später einmal rein. Seit unserer ersten Aufnahme ist bei Linda einiges passiert. Neue Projekte, neue Erfahrungen und natürlich neue Geschichten aus dem Leben mit einem ganzen Hunderudel. Zeit also für ein Update. Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Und wie sieht Linda heute auf die Hundeszene? Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Anni von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Linda 2.0.
Ja, hallo, noch einmal auf ein neues.
Richtig. Für alle, die es nicht wissen, warum auf ein neues. Wir haben vor eineinhalb Wochen schon aufgenommen. Ja. Aber das allererste Mal im Leben dieses Podcasts gab es irgendwie technische Schwierigkeiten und die Aufnahme war danach so, dass wir gesagt haben, nee, das ist uncool, weil das inhaltlich einfach so stark ist, was du sagst, dass es dann auch einfach technisch richtig gut sein soll und man das ganz entspannt sich einfach anhören kann.
Deswegen machen wir es da einfach nochmal.
Ja, und zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert und dann habe ich mir gedacht, ey geil, ich habe beim letzten Mal erzählt, dass wir locker 1,5 Jahre nicht miteinander gesprochen haben und jetzt einfach mal innerhalb von 2 Wochen 2-mal. Also eigentlich ja, ist es auch gut.
Das ist richtig cool.
Ich habe kurz überlegt, wie wir starten und dann hast du mir das eigentlich gestern abgenommen. Ich habe nämlich gestern bei dir auf Instagram, und ich muss gerade ein bisschen blättern, weil ich einen Screenshot gemacht habe, in deiner Story was gelesen, was ich richtig gut fand. Du hast nämlich geschrieben, man hat so ein geiles Leben, wenn man alles direkt klärt.
Ja, aber ja.
Was meinst du damit?
Naja, also ich bin gestern, daher kam mein Gedanke, war ich nochmal eine Runde spazieren mit ein paar Hunden, weil meine Lotti ist läufig und dann konnte ich die nicht in der Gruppe mitnehmen und habe halt die kleine Kröte mitgenommen, die jetzt 5 Monate alt ist und ich hatte so ein paar Gedanken gestern auch beim Laufen so generell zum Thema, ja, man holt sich einen Welpen und die sind ja nun mal unterschiedlich. Wir haben uns eben gerade auch wieder einen Welpen geholt, der sehr, sehr gut in unsere Linie reinpasst, haben wir uns auch wirklich gezielt ausgesucht und die ist halt, ich habe gestern gesagt, sie hat ein bisschen viel Meinung für ihren kleinen Körper und habe auch gesagt, das ist für uns wirklich überhaupt gar kein Problem, weil wir wissen um die Dinge und musste aber dann ja im Zuge dessen, dass ich eben auch Trainer bin, so ein bisschen auch an die Kunden denken und dachte so, naja, wenn du jetzt hier so ein süßes Teil hast, also die sind ja einfach niedlich, ist ja so, und sich aber schon so eine Rotze, Entschuldigung, rausnehmen und dann, wenn du irgendwie da mal ein deutliches Nein formulieren willst, auch noch 3 oder 4 Abers parat haben, dann ist mir das einfach klar, dass es vielen, vielen Menschen wahrscheinlich einfach schwerfällt, da durchzugreifen, so dass das in der kleinen Bumsbirne da ankommt und da eben Schwierigkeiten vorprogrammiert sind und dass man ja auch ganz, ganz oft von Kunden gesagt bekommt und auch eben mitbekommt, dass es formuliert wird, ja, die müssen erstmal ankommen und die müssen erstmal Bindung und Vertrauen. Und dann dachte ich so, um Gottes Willen. Und dann habe ich eben meine kleine Kröte mit 5 Monaten angucken und dachte mir, wie geil ist das, wenn man alles am Anfang klärt. Also wenn man alles von der ersten Sekunde, wo du diesen Hund bei dir hast, deine Grenzen absteckst. Wie cool ist das? Also weil die ist jetzt 5 Monate und die ist perfekt, ich muss die nicht korrigieren. Also die ist in jeder Situation ansprechbar, die ist immer abrufbar und die ist, die guckt nicht nach wild und nein, das kommt auch nicht noch. Das würde ich merken, dann hätte die jetzt schon irgendwie anders auch mal Bock auf Bewegungsreize. Das ist einfach gegessen. Und natürlich ist das bei all unseren Hunden so, aber weil die eben die jüngste gerade jetzt ist mit 5 Monaten, ist mir das so eingefallen und dann dachte ich, ich muss das irgendwie mal teilen. Ey, macht's doch gleich und ihr habt so ein geiles Leben. Ich laufe mit diesem Hund ohne Leine durchs Leben und wir haben Freude miteinander und wir lieben uns und es gibt keinen Streit.
Ja, geil, ey. Und da streiche ich zu 100%, weil mit all meinen Hunden kann ich halt überall hingehen und diese Steine haben wir halt irgendwann mal gelegt und wir profitieren so viele Jahre danach noch davon, ne? Das ist einfach großartig.
Genau.
Lieb das. Und der zweite Gedanke, der mir dazu gekommen ist, war dann, was bringt es auch, es auf die lange Bank zu schieben? Also es wird sich ja nicht erledigen, wenn wir es nicht ansprechen. Und dann ist immer so der Gedanke, der dann bei mir weitergeht, warum sprechen wir es nicht an? Wissen wir vorher schon, okay, wir können es nicht? Oder haben wir keinen Bock auf den Konflikt? Oder glauben wir wirklich, ah ja, komm, das ist gerade so eine Phase und die Phase wird auch wieder vergehen. In 3 Monaten jagt er nicht mehr, dann hat er irgendwie so. Das ist dann immer das, wo ich denke, ey, ist doch geil, du siehst was und genau in dem Moment kannst du einfach darauf reagieren.
Ich denke halt gerade bei Welpen oder auch bei jungen Hunden, also da bin ich ja manchmal sprachlos, dass es für viele so normal ist, dass sie einfach sagen, ja, ist halt ein Welpe, ist normal, dass der in die Hände beißt. Nee, also ich finde es halt nicht normal, mir tut es halt weh, weiß nicht, wie es anderen damit geht. Ja, das ist der ist in der Pubertät, der kann gerade nicht hören. Warum? Also warum? Ich habe vor als Kröte ein Welpe, weil man nicht Welpen da hat, da kommen ja halt so Gedanken, weil manchmal vergisst man das ja auch mit den erwachsenen Hunden dazu, was ich für Pubertätsgeschichten aufgetischt krieg und 3. und 4. und 5. Pubertät und da können die nicht hören. Und auch wie sehr manche Welpenkäufer verunsichert werden, die mich dann anrufen und sagen, ja, die ist total gut, ich habe alles gemacht, wie du gesagt hast, aber jetzt sagen mir alle, wenn die Pubertät kommt, hören die nicht mehr. Und ich habe mal geschrieben, dass wenn der Hund in der Pubertät nicht hört, dass das dass das dein Zeugnis dafür ist, was du in der Welpenphase versaut hast. Und da habe ich echt, echt böse Nachrichten für bekommen. Aber ich stehe da trotzdem dahinter. Also natürlich probieren die sich aus. Natürlich gibt es Pubertät und natürlich wird vor allen Dingen vieles Verhalten ernsthafter, aber deswegen ist ein Nein und ein Komm her und ein Komm her. Und wir haben auch, also wir haben wirklich viele Hunde hier und fast alle auch von jung an. Und wir hatten noch nie einen Hund, der in der Pubertät vergessen hat, wie sein Name ist, so wie das immer beschrieben wird. Ich erkläre das für Schwachsinn, ist einfach so.
Ja, bin ich wieder zu 100% bei dir. Und vielleicht kurz den Rückblick auf die erste Folge, die wir aufgenommen haben, die wir nun leider nicht ausstrahlen können. Ich habe wirklich noch lange darüber nachgedacht, weil wir beide so brachial ehrlich waren und ich im Nachgang wirklich bei vielen Dingen gedacht habe, wir haben viele Dinge gesagt, die wir beide wirklich genauso meinen und hinter denen wir stehen, aber von denen man halt weiß, dass es nicht unbedingt die Mainstream-Meinung ist, für die man dann mit Blumen beschmissen wird und für die man Applaus erntet, sondern das ist dann auch mal unangenehm an der einen oder anderen Stelle. Und genauso ist es jetzt auch. Du sagst, ne, in der Pubertät hat keiner meiner Hunde irgendwas vergessen. Ich kann das unterschreiben, meine auch nicht. Ich sag immer, die Pubertät ist eine Lupe. Sie vergrößert das, was halt schon da ist. So, ne, zum einen den Charakter, genau, und zum anderen aber auch das, was sie schon gelernt haben. Und genau wie du sagst, ey, Nein ist Nein. Und ja, dann stellt er das in der Pubertät, weil der ein bisschen charakterstärker wird, weil der mal irgendwie eine Idee nochmal verfolgt, stellt er das kurz ein bisschen anders in Frage und dann sage ich ihm, ey Kumpel, ist dein gutes Recht, aber wenn ich Nein sage, dann ist das immer noch Nein. Und wenn ich sage, komm hierher, dann meine ich auch nicht, überleg dir, was du machen möchtest, sondern dann meine ich, komm hierher, weil es einen guten Grund dafür gibt, dass ich das gerade sage. Und wenn du dich nicht daran halten kannst, dann müssen wir den Spielraum, in dem du dich bewegst, leider massiv einschränken. Und das ist dann für dich richtig uncool.
Absolut, so sehe ich das auch.
Ja, Und deswegen ist so der andere Gedanke, den ich eben noch hatte, als du das gesagt hast mit dem, ja, die Welpen müssen erstmal ankommen. Und ich sag dann immer, ey, wie unfair ist das? Ihr zeigt dem Hund 4, 5, 6, 7 Wochen, keine Ahnung wie lange, eine Welt, in der er alles machen darf. Der schreddert irgendwelche Dinge, der knibbelt in euren Hände, der kann, weiß ich nicht, machen, wonach ihm auch immer ist, weil er ja noch ankommen muss. Und dann irgendwann ist ja dieses Ankommen vorbei und auf einmal sagt man ihm, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und der denkt sich so, ey, warte mal, was ist denn hier los, Freunde? Die letzten 7 Wochen ging das doch alles. Warum sind wir nicht einfach ab Tag 1 ehrlich und sagen, guck mal, das geht nicht. Und wenn du dich einfach an den Spielrahmen, an die Regeln hältst, hast du hier ab Tag 1 ein ultra geiles Leben.
So sieht das aus.
Aber das ist immer so der Punkt, wo ich denke, lass uns doch einfach ab dem ersten Tag ehrlich sein, dann ist es für den Hund fair und für uns. Wir brauchen uns nicht verstellen und zu tun, als wenn uns irgendwelche Dinge nicht interessieren oder unsere Wut runterschlucken oder sonst irgendwas. Und der Hund lernt gar nicht erst, irgendein Verhalten zu festigen, was wir gar nicht sehen wollen.
Na, absolut. Also, und das beginnt bei so vielen Dingen. Also, da muss der Welpe ein Geschirr tragen, damit das Benzin an der Leine nicht am Hals wehtut, da denke ich mir, was ist denn los? Was stimmt denn mit euch nicht? Erlaub ihm doch nicht an der Leine zu ziehen. Es ist ein Zwerg, er will eh nicht von dir weg. Ja. Also die kriegen im Prinzip das Ziehen angenehm gemacht und dann in einem gewissen Alter, in der Regel in der Pubertät, nehme ich an, dann in irgend so ein, jetzt müssen wir über Leinenführigkeit sprechen. Das sind die Welt ist verrückt, wirklich gerade was auch Welpen betrifft. Und ich habe mir auch auf der Fahne tatsächlich ich werde ein wirkliches Welpenkonzept schreiben. Da wird es ein Seminar geben drüber, wie man wirklich mit Welpen umgeht. Ich habe das letztens schon mal zu jemandem auch gesagt, wirklich da, wenn ich Bilder von Welpengruppen sehe, und mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, ob die spielen dürfen, ob die, das ist jetzt alles schon, da wird zu viel drüber gesprochen, aber du hast einen 9 oder 8 oder 10 Wochen alten Welpen und du stehst auf einem Platz, du stehst, der Welpe ist an der Leine und der steht 100% mindestens einen halben Meter neben dir. Und wo steht der? Alleine in fremden Außenreizen. Warum ist dieser Welpe alleine in fremden Außenreizen? Warum kniest du dich nicht auf den Boden und hast den zwischen deinen Beinen? Warum musst du mit dem ein Abruftraining machen und bringst den nicht bei, erstmal gar nicht wegzugehen? Warum trägst du den nicht in neue Situationen? Warum kannst du den nicht irgendwo mit hinnehmen und zwischen deine Beine setzen und ihm sagen, guck mal, bei mir ist sicher und wir schauen uns die Welt erstmal an, bevor du sie ohne mich erkundest. Du bist ein großer Mensch, der Welpe ist klein, da unten an der Leine vor oder neben dir. Komplett alleine. Und dann wundern wir uns, wenn die eigenen Entscheidungen treffen. Und das ist gemein, weil man könnte man könnte ja wirklich so viele Dinge nett aufbauen, was sich da immer alle wünschen, ne? Wenn man mal so Dinge beachten würde. Also, wenn wir Welpen haben, ich muss die vielleicht mal korrigieren, da geht es eigentlich um Respektsdinge, also irgendwie beiß nicht in mich rein, ne, wenn ich Nein sage, dann ist das ein Nein, gib mir Raum. Aber alles andere wird echt, ich baue das wirklich nett auf, und wirklich richtig, richtig nett. Weil man denen einfach erstmal die Welt zeigen muss und die nicht da unten alleine lassen muss, um Sitzplatz Fuß zu üben.
Ja, bin ich
was dir in deinem ganzen Leben nie was hilft. Ja,
genau, zum einen das und zum anderen denke ich so, ey, das ist ja erstmal mein neuer bester Kumpel. So, natürlich, ich bin derjenige von uns beiden, der ein bisschen länger auf dieser Welt ist. Also kann ich ein bisschen besser einschätzen, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist. Also zeige ich dem das. Und ich fand es so cool. Du hast auf Instagram geteilt, neue Situationen erleben deine Welpen immer auf deinem Schoß. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja geil, meine auch. Wenn ich in ein Café oder irgendwas gehe, ey, zack, hoch auf den Schoß, dann können die sich da umgucken, bis die einpennen und dann ist die Welt in Ordnung. Dann weiß der, hier passiert nichts, der ist sicher, der kann sich ein bisschen darauf konzentrieren, umzuschauen. Ich bin sicher, dass den keiner anlangt oder sonst irgendwelche komischen Dinge macht. Perfekt. Einfach gut. Ja. Und auf der anderen Seite, genau das, was du gerade gesagt hast, wir verpassen so viele Chancen. Wenn der mit 8 Wochen bei mir einzieht, dann klebt der ja eh an mir. Da brauche ich gar nicht viel dafür tun. Ich darf es halt nur nicht kaputt machen.
Ja.
Und wenn ich weglaufe, kommt der automatisch hinterher. Und wenn ich diese Phase einfach dafür nutze, das mit dem Rückruf zu kombinieren, ey, dann habe ich ultra freundlich in seiner Natürlichkeit einfach das aufgegriffen, was der von sich aus mitbringt, und habe da gar kein Thema.
Und das wird tatsächlich auch relativ zuverlässig. Also ich kenne es so, dass man es nur 1-2 Mal einfordern muss.
Genau.
Ne, wenn sie mal irgendwann was Spannenderes haben, aber sonst.
Und na klar, also wenn ich hier einen Rüden habe und der trifft dann auf eine läufige Hündin oder so, dass ich dem dann mal kurz sagen muss, Kumpel, verstehe ich, aber wenn ich sage, komm hierher, dann, ne, ist das gerade wichtiger? Ja, na klar, sieht der das anders. Okay, das ist halt so, aber ne, dafür kann ich ja auch abschätzen,
guck mal, wenn du das kannst, zuverlässig kannst, kannst du dein Leben lang ohne Leine hier überall frei durch die Gegend gurken und kannst machen, was du willst. Und das sind echt so, ich frage mich dann immer, sind es Mythen oder sind es Versteckmöglichkeiten? Ist es Verantwortung abgeben? Ne, weil wenn ich sagen kann, ja, die Pubertät, ja, da sind wir ja alle so ein bisschen machtlos, dann kann ich natürlich schön die Verantwortung von mir wegschieben und sagen, ah, das ist diese große mystische Pubertät, da können wir eh alle nichts gegen machen, da sind mir die Hände gebunden.
Genau. Ja, ich weiß nicht, also es ist wirklich schwierig. Ich finde, es ist auch so eine Doppelmoral, aber die Menschen haben ja auch gar keine Chance mehr, sich wirklich gut zu informieren, weil das, was du da draußen hast, das ist ja auch nur zum schreiend weglaufen. Also, weißt du, es ist verboten, einen Hund in eine Box zu tun, laut Tierschutzgesetz. Mhm. Das darf man nicht mehr empfehlen. Und es ist die einzig zuverlässige Möglichkeit, deinen Hund wirklich sehr schnell stubenrein zu bekommen in der Nacht. Das ist geisteskrank.
Mhm. Ja, oder es ist auch einfach, ne? Also ich gehe noch einen Schritt weiter, es ist auch einfach der einzige wirklich extrem sichere Ort für den Welpen, wenn ich mal nicht auf ihn aufpassen kann.
Ja.
Dass der eben nicht anfängt, sich selber irgendwo in eine Situation zu bringen, die für ihn unter Umständen dann wirklich uncool enden könnte. Sei es irgendein Kabel oder keine Ahnung was. In der Box weiß ich einfach, alles klar, der ist da erstmal sicher. Ich kann jetzt mal duschen gehen, ich kann mal einkaufen, ich kann mal all diese Sachen machen, die wir in der menschlichen Welt irgendwie auch trotzdem erledigen müssen, auch wenn wir einen Welpen haben. Ja,
absolut. Und wenn es nur kochen ist oder was weiß ich, es gibt so viele Dinge, aber es ist nicht gewollt. Es ist einfach scheinbar von außen nicht mehr gewollt. Es soll alles rosa und nett sein und die Menschen haben das Gefühl, das merken wir ja auch, wenn die hier Welpen holen, wirklich. Also an den Fragen, denen sie stellen, dass sie sich jetzt diesen Hund holen, dem daheim ein Körbchen entstellen, der legt sich dann da rein. Und das war's dann. So funktionieren Hunde. Und ich muss denen dann leider mitteilen, dass das Stoffkörbchen eventuell die Nacht nicht überleben wird. Mhm. Mhm.
Ja, ich erlebe auch immer wieder bei Kunden, Kundinnen, dass man so sehr von außen beeinflusst wird, ne? Also ich habe jetzt gerade eine Kundin, die hat einen jungen Border Collie und das Einzige, was der alle immer raten von morgens bis abends ist, der Hund braucht Ruhe, der Hund braucht Ruhe, der Hund braucht Ruhe. Der Hund dreht aber schon vollkommen durch und dann habe ich zu ihr gesagt, als scheinbar der Erste, ey, fang mal an, den auszulasten. Das ist ein richtig intelligentes Tier. Fang mal an, den richtig müde in die Birne zu machen, dann wird der danach auch chillen. Aber du kannst ja nicht den ganzen Tag chillen einfordern, wenn alles in diesem kleinen Hundekörper schreit, ich will mich bewegen, ich will irgendwas machen, ich will hier alles erkunden. Das funktioniert ja so nicht. Ich weiß gar nicht, woher sowas kommt. Ich verstehe doch schon mit, der braucht Ruhe, pusht den nicht hoch, alles fein, aber es muss ja auch immer die Gegenseite dazu geben.
Das ist so spannend, dass du das sagst, weil dieses Phänomen, das habe ich auch total. Und ich finde, es gab mal eine Zeit, wo so extrem darauf hingewiesen wurde, dass man Hunde nicht auslasten sondern dass sie Ruhe lernen muss. Und ich finde, das ist so übertrieben geworden, dass die Hunde, also dass es ja nur noch umgeht, ja, der muss ja Ruhe lernen. Und das ist ja alles zu aufregend. Zudem sind auch sehr, sehr viele Kundenhunde, die zu uns kommen, extrem unterbemuskelt. Mhm. Die werden als Welpe geschont wegen der 5-Minuten-Regel. Dann werden sie geschont, weil sie irgendeiner Rasse angehören. Und ich bin immer diejenige, die sagt, ihr müsst die bewegen. Also ihr müsst, gewisse Rassen müssen bewegt werden. Und zwar 2 bis 3 Stunden am Tag frei. Die müssen rennen, die müssen sich strecken. Mhm. Ihr könnt die erzählen, so viel ihr wollt, wenn du einen jungen Schäferhundrüden hast, der auch vielleicht noch sexuell ein bisschen übermotiviert ist, weil er nicht hört, nicht von der Leine kann, also nur an der Leine spazieren geht und da rettet dich auch keine 10 Meter Schleppleine. Eine längere kannst du nicht dran machen, weil du dann fliegst, wenn er reinsemmelt. Wir brauchen ja nicht über Grenzen setzen reden, weil der hat einen Bewegungsstau hoch 10, der muss mal ans Fahrrad, der muss mal rennen, mach mal irgendwas, dass dieser Hund sich bewegen kann. Ja. Also es ist ganz schlimm geworden, dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, dass eine Stunde Leinenspaziergang okay ist. Also es ist bestimmt mal okay, aber doch nicht dauerhaft.
Hm. Es ist witzig, dass du das sagst. So mein fast immer erster Impuls ist, ey, wir nehmen den Hund erstmal, voraus jetzt erst alt genug, ne? Wir nehmen den erstmal, wir gehen auf die Inline-Skates, wir gehen ans Fahrrad, wir gehen aufs Skateboard, wir machen mal irgendwas, wo der seinen Dampf mal kurz kontrolliert loswerden kann. Und wenn der körperlich nicht mehr alles geben will, dann kann der deine Birne auch mal einschalten und kann mir zuhören. Und dann habe ich eine faire Chance, dem Dinge neu zu erklären. Aber wenn der die ganze Zeit wie so ein brodelnder Topf und wir drücken immer nur einen Deckel drauf. Und ich verstehe das schon, dass der Hund in der Gesellschaft heute nicht mehr auffallen soll. Der soll nicht bellen, der soll nicht. Ist alles, verstehe ich irgendwie. Aber er ist halt auch noch ein Hund. Und wenn wir uns dazu entscheiden, einen Hund zu holen, finde ich, müssen wir ihm das Leben bieten, was er braucht, was fair ist. Und das ist halt ein ausgewogenes Maß an Bewegung versus dann die Ruhe, die ja automatisch entsteht, wenn der Hund körperlich und geistig ausgelastet ist.
Absolut, absolut. Also das ist wirklich, es ist sehr schlimm, was stellenweise passiert. Also wir haben hier teilweise Hunde im Training, die noch nie von der Leine waren. Wirklich, das gibt's wirklich viel. Nee, wir lassen den nicht. Also der war noch nie von der Leine, nee. Und ja, wir haben einen Garten, aber ganz ehrlich, der rennt doch auch nicht 10 Mal um Apfelbaum.
Da kommen Hunde ins Training?
Wirklich, das ist nicht so selten. Also das passiert jetzt auch nicht immer, aber auch nicht, dass ich sage, das ist erst ein- oder zweimal gewesen, dass Menschen ganz klar sagen, der war noch nie von der Leine ab. Und da sprechen wir wirklich Hunde, die 2, 3, 4 Jahre alt sind. Das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt und das kann einfach bei gewissen Rassen nicht gut gehen.
Bin ich, also jetzt erstmal so gut, dass man es ja scheinbar so einschätzt, dass es nicht funktioniert, den Hund nicht in irgendeine lebensgefährliche Situation schickt, wenn man das nicht handeln kann.
Ja.
Aber über die Lebensqualität lässt sich dann natürlich an der Stelle streiten, ne?
Ja, und genau. Und du bist halt auch da an einem Punkt, wo Training, finde ich, einfach schwierig wird, weil der so trüber ist. Also, das ist wirklich grenzwertig. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll.
Bin ich voll bei dir. Jetzt hast du natürlich viel mehr Hunde als ich. Ich habe nur 8. Ich erlebe aber, die sind bei mir plus minus den ganzen Tag draußen. Euer auch, glaube ich, ne?
Ja, immer.
Ich erlebe das, dass die ein sehr gesundes Maß für wir liegen, wir bewegen uns, wir machen irgendwas, ohne dass das reglementiert werden muss. Und dass, egal in welchem Alter die sind, die steuern das selbst so, dass ich sage, ich bin jetzt kein Hund, ich kann das nicht richtig einschätzen, aber von außen betrachtet wirkt es so, als wenn die das sehr gut selber kontrollieren können. Und ich keinen dieser Hunde jemals künstlich zur Ruhe zwingen musste, wenn er vorher einfach sich auspowern konnte.
Absolut. Und ich finde sogar, dass der Bewegungsdrang gerade von Welpen und Junghunden total unterschätzt wird. Also ich höre immer wieder Zahlen, wie so ein Welpe muss 18 bis 20 Stunden schlafen. Also ich sehe sehr viele Welpen und ich ziehe die auch groß und ich sehe die nicht 18 bis 20 Stunden schlafen. Und ich sehe auch nicht, dass sie sich nur 5 Minuten pro Lebensmonat am Stück bewegen. Das kannst du mal komplett knicken. Und da, wenn die miteinander zocken, wenn die da draußen Blödsinn machen. Also ich glaube, da ist, wenn du eine halbe Stunde auf einer Wiese ohne Leine gemütlich spazieren gehst, schon da, ohne Witz.
Glaube ich auch.
Die schmeißen sich richtig durch die Gegend. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr traurig, dass man vergisst, dass die gar nicht so viel Ruhe brauchen. Also das ist ja mittlerweile so, dass Hunde ja dann schon als reaktiv, ist ja jetzt sehr modern, und hyperaktiv abgestempelt werden, weil sie eben nicht 20 Stunden schlafen können. Meine Hunde schläft 20 Stunden am Tag. Nein, also wirklich ist nicht.
Meine auch nicht.
Machen die nicht.
Nein, meine auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Und das Problem, was dadurch aber, glaube ich, in der Gesellschaft entsteht, ist, dadurch, dass wir das an so vielen Stellen lesen und hören, machst du dir dann natürlich sofort ein schlechtes Gewissen, wenn du feststellst, ey, meiner pennt irgendwie nur 10 Stunden am Tag, ansonsten ist der irgendwie immer wach, weiß ich auch nicht, der pennt, also der liegt da schon in seinem Körbchen, aber der schläft gar nicht. Und da passieren ja sofort irgendwelche Mechanismen, wo ich denke, nein, ey, wir müssen doch mal, es wäre gut, wenn wir alle mal wieder anfangen würden, irgendwie ein bisschen auf unseren Bauch zu hören. Und dann sehen wir ja, ey, der Hund wirkt hier nicht groß gestresst oder sonst irgendwas, also scheint er ja kein Schlafdefizit zu haben.
Ja, und ganz ehrlich, also wir sprechen jetzt, also es gibt bestimmt auch andere Rassen, sehr sicher sogar, aber die meisten Rassen, die auch zum Training kommen, das sind keine Hunde, die jemand dafür gezüchtet hat, dass sie 20 Stunden am Stück schlafen. Wann hätten die denn arbeiten sollen? Also die hätte ja keiner gebrauchen können.
Ja, voll. Und wir verlangen dann halt von Hunden Dinge, die unfair sind, ne? Wenn ich halt von dem Hund verlange, beweg dich 20 bis 22 Stunden oder von mir aus auch nur 18 Stunden nicht, und schlaf die ganze Zeit, also jeder kann ja mal selber überlegen, wir sind keine Hunde, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste 18 bis 20 Stunden am Tag irgendwo liegen, dürfte mich weder geistig noch körperlich irgendwie betätigen. Puh. Ich sag dir, Linda, da wäre ich aber nach 3 Tagen, wäre hier eine Party.
Ne?
Ja, sicher, klar. Aber richtig. Und dann, umso schlechter gelaunt ich werde, umso mehr kommt der Druck von außen. Nein, ey, der muss chillen. Bring den mal zur Ruhe. Und alles in mir schreit die ganze Zeit nur, ey, mach mal die Tür auf, ich will raus. Ich lass mich von mir aus auch, ne, wie du eben gesagt hast, 20 Mal um den Apfelbaum rennen. Vollkommen Banana. Danach lege ich mich auch wirklich wieder hin. Aber ich muss einmal irgendwo hin.
Ja. Das ist wirklich heftig. Und dann hast du noch einen Rüden, der vielleicht bei Kastrieren ja auch total unmodern ist. Gerade wenn man nicht decken will und in so einer vielbewohnten Gegend wohnt, das ist auch richtig cool für den Rüden. Die sind da schon unterschiedlich. Wenn du dann so einen hast, der dann so einen richtig Testosteronüberschuss hat, also er hat Bewegungsarmut, Testosteronüberschuss und kriegt noch Druck von außen. Und dann kriegst du die Info, oh, der hat in der Familie gebissen. Ja, das ist nicht schön, da müssen wir auch drüber reden. Aber vielleicht sollten wir auch zumindest in dem Punkt uns mal Gedanken machen, vielleicht gibt es da Gründe für. Also hatten wir tatsächlich schon, ich finde, man merkt das im Training, ob die Hunde wirklich arschig sind oder ob denen einfach was fehlt. Also wir haben auch einen jungen Hund hier, der gehört uns nicht. Den haben wir einfach nur hier aus Gründen, der geht auch wieder zurück zu seiner Familie und der wurde auch übergriffig in seiner Familie und der war auch einfach grenzenlos. Mhm. Und ich sag auch zu wenig bewegt. Mhm. Ja, also mal müde machen, mal eine Grenze setzen an der richtigen Stelle und das ist ein nettes Tier.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen ein Instagram-Reel gesehen. Ich weiß gar nicht genau, ob es eine Hundetrainerin ist oder so. Sie saß, weint vor der Kamera und dann wurde so eingeblendet. Ganz viele Einzelstunden, ganz viele Seminare, ganz viel Hundetraining. Und es wurde immer mehr von all diesen Sachen, die wir so kennen. Und dann war so ein Cut und dann sah man sie mit so einem Laufgeschirr mit dem Hund und sie hatte so einen Beckengurt oder irgendwie so und rannte einfach mit dem Hund mal die Feldwege lang. Und sagte dann auch so O-Ton-mäßig, vielleicht ist es manchmal einfach das. Und dann genau, also vielleicht müssen wir mal aufhören, alles so zu verkopfen und zu vermenschlichen, sondern vielleicht müssen wir einfach mal wieder überlegen, ey, das ist ein Hund und letzten Endes will der ein bisschen rennen, will ein bisschen schnüffeln, will ein bisschen spielen, will ein bisschen Interaktion und dann will der bestimmt auch liegen und schlafen, das will ich gar nicht absprechen, das machen meine auch und das machen die, glaube ich, auch echt gerne, aber die Mischung macht's halt.
Absolut, das ist wahr, aber wie gesagt, es gibt ja kaum noch Menschen, die ein gutes Bauchgefühl haben oder da mit einem gesunden Sachverstand rangehen, weil es ja von außen, das ist ja ein Wahnsinn, was du an Input bekommst. Also ich kann es nicht mehr ertragen. Ich klicke alles weg, wo in meinen Social Media Accounts, wo es um Hunde gibt, damit das ja nicht in meinen Algorithmus kommt. Ich will das nicht sehen, ich will das nicht hören, ich will das nicht wissen. Ich finde das gruselig. Es gibt gute Menschen, denen folge ich, dann sehe ich das eh, aber sonst, ich lasst mich mit eurem Scheiß in Ruhe, ich kann mir das nicht mehr und dann wirst du bekloppt. Ich möchte auch das nicht erzählt bekommen, das ist natürlich sehr schade für meine armen Kunden, die immer vor mir stehen, ja, aber man sagt doch, dann denke ich mir schon so, ich will das nicht wissen. Das interessiert mich nicht.
Ja, ich frage mich immer bei dem Mann sagt doch, wer ist dieser Mann, der irgendwann mal so mächtig geworden ist, dass so viele Menschen darauf hören?
Ja.
Das finde ich halt super crazy. Und dann fängst du an als Trainer, wo die Leute dann ja wirklich auch Geld bezahlen, gegen Social Media zu argumentieren oder gegen das, was man da hört, wo ich dann denke, boah, nee, also da bin ich raus. Das meine ich.
Das ist schwierig und man muss ja auch immer mal gucken. Ich mache das ja hin und wieder gerne bei Kommentaren, wenn ich dann doch mal irgendwo reinschaue, wer denn derjenige ist, der da seine super Meinung von sich gibt. Und ich glaube, das habe ich sogar letztes Mal schon gesagt. Entweder ist das irgendeine Uschi mit einem 13 Jahre alten Labrador. Das meine ich jetzt nicht respektierlich gegenüber einem Labrador-Retriever, aber ein 13-Jähriger ist vielleicht nicht mehr ganz so triebhaft wie ein einjähriger Mali. So. Ja. Oder es sind irgendwelche aus dem Boden gewachsenen Hundetrainer, die vermutlich so eine Online-Hundetrainer-Ausbildung gemacht haben. Weißt du, da kriegt man Fälle per Video gezeigt und so wird man dann Hundetrainer. Und die reißen dann das Maul auf und verunsichern irgendwelche armen Menschen, die eigentlich gute Ideen hatten.
Wie kommen wir aus dem Dilemma wieder raus, Linda?
Naja, also eigentlich gäbe es nur diesen Weg, dass halt die Stimmen von den Leuten, die wirklich ein bisschen Ahnung haben und sich auch gute Gedanken machen, lauter werden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, die Leute, die über Grenzen arbeiten, die das gut können, die machen halt ihr Ding. Aber die sind nicht laut und die reden auch nicht über andere, was ja natürlich total gut ist. Aber laut sind die anderen und du hast zu wenige von den Guten. Also finde ich, vielleicht habe ich sie auch noch nicht gefunden, aber ich glaube, ich bin schon gut rumgekommen.
Ja, die Lena von Rudelabenteuer war neulich hier im Podcast und die hat mir erzählt, und ich war total schockiert, die zeigt ab und zu mal eine Korrektur auf Instagram, weil sie sagt, ey, wenn wir das nie zeigen, das geht ja nicht. Wir müssen ja anfangen, zu zeigen, was wir meinen. Damit zum einen dieses Bild in den Köpfen realistisch wird und nicht jeder sich sein eigenes Ding ausmalt, wie schlimm das sein kann. Und zum anderen, um genau das, was du eben gesagt hast, um auch ein bisschen lauter zu werden und größer zu werden. Und die Idee, die, ich glaube, wir können wir sagen, wir von Hundetraining verfolgen, ein bisschen rauszubringen und es qualitativ gut zu erklären. Sie sagt, dann passieren aber ganz, ganz schnell Anzeigen beim Wettamt, so dass das Wettamt sie anruft und sagt, dass, ich formuliere es ein bisschen flapsig, der Elfer in Gefahr ist, und wo du echt denkst, ja, okay, aber das ist dann crazy. Also
das ist so, und das ist ja auch der Grund, warum wir gar keine Techniken mehr zeigen, gar nichts mehr. Also wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Podcast schon erzählt habe, aber wir haben letztes Jahr eine Hündin gekauft, erwachsen, und haben die ins Rudel integriert, und die kannte nicht wirklich so viele andere Hunde und die kannte sowieso nicht so viel. Auf jeden Fall haben wir die mit unseren Hunden zusammengelassen, und eine unserer Hündinnen hat sich auf den Boden gerollt und die hat sich wirklich richtig steif gemacht und sich drüber gestellt, und das wäre übel eskaliert, übel. Mhm. Und Mario hat gerade den Auslauf so ein bisschen sauber gemacht und hatte so einen Mistboy in der Hand und ist mit dem Ding davon da so dazwischen und hat die angetippt. Also du, die hat nicht geschrien, das war auch nicht dolle, aber das wäre wirklich übel ausgegangen, ja. Und das haben wir veröffentlicht, und wir haben aufgrund des Videos über TikTok eine anonyme Anzeige bekommen beim Veterinäramt. Und ja, deswegen, ich mache es auch nicht mehr, weil, also unser Wettamt weiß, dass das okay ist, unsere Unterhaltung, das ist alles genehmigt, wir sind da super, aber auch die haben keinen Bock, 20 Anzeigen wegen irgendwelchen Dinkeldörtchen zu bekommen, die aus dem Busch gucken. Und irgendwann ist es halt auch mal zu viel, wenn man das nicht mehr verbieten darf. Und ja, dann kriegst du halt Argumente wie, ja, dann musst du die mit Maulkorb sichern. Nein, ich muss die nicht mit Maulkorb sichern, weil erstens zeigen die sich nicht so, wenn die das nicht kennen. Und zweitens, ich kann es so regeln, der Hund hat kein psychisches Trauma davon, dass wir ihm gesagt haben, geh von der Hündin runter und hör auf, die steif zu machen. Mhm. Hat sie gelassen, jetzt ist sie glückliches Mitglied unserer Hundefamilie und alles ist schick, aber das passiert, das sind Dinge, die wirklich passieren. Wir haben anonyme Anzeigen bekommen, weil wir über eine Wiese gelaufen sind in der Brut- und Setzzeit, wovon überhaupt niemand wusste, dass wir diese Wiese nutzen dürfen. Das ist total lächerlich. Und dass es in Thüringen keine generelle Leinenpflicht zur Brut- und Setzzeit gibt, weil das hier anders geregelt ist. Also wir haben zum Beispiel immer Leinenpflicht im Wald. So. Und solche Sachen passieren.
Ja, ja. Dann hat man halt einfach keinen Bock mehr, Dinge zu zeigen, weil man mehr damit beschäftigt ist, sich um den Background, um all diese Dinge, die dadurch passieren, zu beschäftigen, um zum einen seinen Betrieb am Laufen zu halten und seine Wirtschaftlichkeit zu behalten. Und man denkt sich da, also vermute ich, dass man sich dann halt denkt, ey, ganz ehrlich, dann zeige ich es halt nicht, dann habe ich keinen Stress und alles ist in Ordnung.
Ja, natürlich. Und es ist ja auch nicht schön. Also, weißt du, wir haben, wenn wir Videos zeigen, wie wir mit den Hunden gehen, dann hast du, also wir haben ja eine relativ große Followerzahl, dann hast du von so, was weiß ich, 800 Kommentaren, ohne Witz 100 bis 200, ja, wir räumten die Kacke weg, ich sehe gar keine Kotbeutel. Nee, wir wohnen hier auf einem 200-Seelen-Dorf, wir lassen die Kacke immer liegen, ist richtig zugeschissen, deswegen sind wir auch noch hier, deswegen finden uns ja alle nett. Ja.
Ja.
Und da kriegst du Wut irgendwann, du hast da keinen Bock mehr drauf. Also ich mache wirklich viel über Stories, weil du dann schon da keinen großen Byte, also wo, ja, weil die Leute eben nicht drunter schreiben können, wo sie sich dann gegenseitig aufhetzen oder fertig machen, aber es ist halt schade. Also und die, das, was die Menschen nicht verstehen, sie verkacken es sich selber. Wenn sie ein bisschen anders wären, würden sie so viele Gratis-Infos, auch Techniken, bestimmt auch von anderen Kollegen gezeigt bekommen. Das macht man ja auch gerne, es macht ja auch Lust auf mehr, und es tut ja auch keinem weh, mal eine gute Sache zu zeigen, aber es macht keiner mehr wegen diesen Irren. Und irgendwann muss es halt passieren, dass man sich dagegen wehrt oder man wird halt nichts Gutes mehr sehen. Und dann geht aber die Hundeszene richtig den Bach runter.
Es verschiebt halt einfach das Bild der Wirklichkeit, ne? Weil wenn wir die Hälfte, sagen wir mal, es ist 50-50 aufgeteilt, weiß ich gar nicht genau, ne? Aber wenn wir halt die 50% weglassen und in den digitalen Medien nur die anderen 50% abbilden, weil die anderen sagen, boah, auf den Stress habe ich einfach keinen Bock, ey, das kann ich mir einfach sparen, meinen Kunden kann ich es ja vor Ort erklären und dann ist die Welt auch in Ordnung, dann wissen die es, dann sieht es halt irgendwann so aus, als wenn die anderen 50% halt die 100% wären, Und das ist halt nicht cool, ne?
Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Schau doch mal, was mit der Einstellung der Menschen schon passiert ist ihrem Hund gegenüber. Also es ist mittlerweile so, dass der Hund ja teilweise mehr Wert hat als andere Familienmitglieder, dass das Wohlbefinden des Besitzers davon abhängig ist, ob der Hund ihm wohlgesonnen ist. Ja, wenn ich dem eine Grenze setze, oh Gott, stell mal vor, der hat mich dann nicht mehr lieb.
Ja, total.
Wie hast du deine Kinder erzogen?
Ich hatte vor einer Woche einen sehr spannenden Moment in meinem Leben, den ich so noch nie hatte. Ich war mit 11 Hunden unterwegs und es war Samstag und es war gutes Wetter und ich wohne in einer Gegend, in der man gerne dann Ausflüge macht, wenn das Wetter gut ist. Und mir kommt zum Ende meines Spaziergangs ein älteres Ehepaar mit einem Beagle entgegen. Und ich sehe schon, dass der Kollege nicht abrufbar ist und ruft so aus 100 Metern oder so, leih mal bitte an, dann ne, gehen wir schnell vorbei oder du gehst vorbei, ist mir egal, aber dann ist die Welt in... Ruft er zurück, was ist, wenn nicht? Hab ich schon gedacht, oh nee, ist doch unnötig, so, mach doch einfach. Also wirklich, so, das ist ja einfach nett von mir noch formuliert gewesen. So. In dem Moment fing der Beagle auch schon an, sich in seiner Höchstgeschwindigkeit in unsere Richtung zu bewegen. Dann habe ich nochmal gesagt, ey, es ist wirklich nicht gut, leih den mal bitte an. Dann war der Beagle auch schon da und fing an, so der Reihe nach meine Hunde abzuschnuppern und ich habe eine läufige Hündin dabei gehabt. Und als er dann bei der angekommen ist, habe ich so mein Bein genommen und habe es ausgestreckt und habe es quasi zwischen meine Hündin und ihn gehalten und habe mein Bein, und das meine ich wirklich ganz, ganz leicht, in seine Richtung geschoben. Ich habe den, glaube ich, noch nicht mal berührt. Der hat das verstanden, ist abgewichen, ist weitergegangen. Linda, du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell dieser Mann bei mir war, auf 3 Zentimeter vor mir stand und mich am Oberarm gepackt hat.
Bitte?
Ich habe einen Augenblick gebraucht, bis ich das verstanden habe, was da gerade passiert, und habe ihn dann angeguckt und gesagt, nicht dein Ernst. Und das ging dann ein bisschen hin und her und ich habe dann auch gesagt, komm, baller mir einfach eine, ne, ist mir Banane so, weil zeige ich dich an und egal, kürze mir das ab. Ich habe danach gedacht, wo sind wir denn heute angekommen? Ich bitte den ganz freundlich darum, seinen Hund anzuleihen. Der macht das nicht. Mir war schon klar, warum er das nicht macht. Er konnte es ja nicht. Er hätte es ja gemacht, wenn er das machen könnte. Also er wusste ja schon, dass es nicht funktioniert. Dann schütze ich meine Hunde und ich überspitze es jetzt, werde dann dafür körperlich angegangen. Und dann bin ich in meinem Kopf sofort geswitcht. Ich habe letztes Jahr in Düsseldorf ein Seminar gegeben, in einer sehr guten Gegend. Und da war eine der meistgestellten Fragen, Jan, was mache ich, wenn andere Hunde in uns reinlaufen? Und ich habe halt standardmäßig immer geantwortet, naja, du blockst den halt ab und schickst den weg. Also das, ich verstehe eure Frage überhaupt nicht. Ja, nimm die Hunde hinter dich, geh davor. Im Notfall wedelst mal ein bisschen mit der Leine, mit dem Bein, whatever. Wenn der böse ist, musst du halt auch ein bisschen böse werden. Aber du bist für den Schutz deiner Hunde verantwortlich. Dann haben mir die ganzen Damen als Teilnehmerin gesagt, ey Jan, das kann ich nicht machen, dann werde ich angepackt, dann werden wir umgeschubst, dann werden wir angeschrien. Dann habe ich noch zu denen gesagt, nein, komm, jetzt hört mal auf. Also das malt ihr euch alles aus. Dann haben sie gesagt, nein, Jan, das passiert wirklich. Ich habe das bis zu dem Zeitpunkt, wo mir das quasi passiert ist, nicht für möglich gehalten, dass wir heute an dem Punkt angekommen sind, wo wir so miteinander umgehen.
Sind wir.
Also ich war wirklich sprachlos und habe nur gedacht so, ey, was willst du machen? Also das ist ja wirklich wild.
Ja, das ist übel. Also das, je nachdem auch, wo du wohnst, wir haben hier jetzt natürlich relativ viel Glück. Wir wohnen halt wirklich am Arsch der Welt. Hier ticken die Hunde irgendwie noch anders. Du triffst auch nicht so viele. Jetzt ist es bei mir so, ich bin ja wirklich extrem kleiner Mensch. Ich habe ja gerade so eine Hobbit-Größe erreicht. Und ich gehe in der Regel, auch wenn ich nur ein paar mitnehme, bin ich ja mit 2, 3, 4 Schäferhunden mindestens unterwegs. Und die Leute rennen weg. Das ist einfach so, ich denke sich, die, um Gottes Willen, die ist irre, die hat ihn nicht im Griff, aber... Nee, es ist wirklich so. Also ich bin wirklich klein und ich bin auch zierlich. Also wenn man mich nicht kennt, denkt man sich, Alter, das ist gefährlich. Aber ich kenne so Geschichten halt ganz, ganz viele und auch wirklich auch von einer Kundin, das ist schon ein paar Jahre her, 3 oder 4, die ist in Leipzig im Wald so geschlagen worden, dass der Rettungswagen kommen musste, weil sie einen Ridgeback von ihrem Schäferhund weggehalten hat. Und der Schäferhund hat sich auch noch im Busch versteckt und hat zugeguckt. Das ist natürlich hart, aber...
Pass auf, mit ein paar Minuten Abstand war mein einziger Gedanke dann auch nur noch, ey, ich habe hier 11 Hunde um mich rum. Und es hat keinen interessiert, dass jemand 2 Meter im Vollsprint auf mich zugelaufen ist, 1 Zentimeter vor meiner Nase angehalten hat und mich am Oberarm gepackt hat. Und alle Hunde stehen rumrum und haben sich wahrscheinlich noch gedacht so, ja, jetzt wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Da habe ich auch gedacht so, ey, irgendwas läuft hier verkehrt, ja. Aber also mein Punkt dahinter war einfach mehrere Sachen. So, zum einen, wie kann ich meinen Hund ableinen, wenn ich weiß, dass der nicht auf mich hört? Der nächste Punkt, wie kann ich eine Grenze von einem anderen Menschen, um die der mich freundlich bittet, nicht akzeptieren? Und dann war mir natürlich sofort klar, ja, na klar, der hat einfach generell ein Problem mit Grenzen. Sowohl gegenüber seinem Hund, ja, als auch gegenüber anderen Menschen. All in all. Es ist einfach nur das Abbild von dem, wie es läuft.
Ja.
Und dann wurde er schnell, als er das Gefühl hatte, dass ich seinem Hund schädige, weil nämlich genau, was du eben gesagt hast, sein Wohlbefinden sehr wahrscheinlich sehr nah an dem Wohlbefinden seines Hundes angegliedert ist. Meins auch, ne? Ich will auch, dass meinen Hunden gut geht. Nicht falsch verstehen. Aber da habe ich mir gedacht, so, ey, wenn du den Einsatz vor 3 Minuten an den Tag gelegt hättest, hättest du ihn locker am Halsband gekriegt, bevor er da gewesen wäre.
Wollte ich gerade sagen, würde er mal so mit seinem Hund umgehen, hätten wir das ganze Problem nicht.
Ja, ja. Und das ist kein Aufruf zu Gewalt, ne? Nicht falsch verstehen. Aber mich kann er ja auch anlangen. Also, verstehe ich nicht.
Es ist schlimm. Und das ist aber auch, wie du das gesagt hast bei dem Seminar, das ist auch die meistgestellte Frage, die wir haben. Was mache ich, wenn andere Hunde auf uns zurennen? Und ich versuche es mittlerweile echt so zu vermitteln, guck halt mal, was da kommt. Also so scheiße es auch ist, weil wenn da halt jetzt so ein Igel kommt, der auch ein bisschen am Arsch riecht, geh halt weiter. Mhm. Guck halt, dass dein Hund das nicht auf ist und geh weiter. Weißt du, wenn der kommt, jetzt nichts Böses will, weil weiß ja nicht, was für ein Freak da der Besitzer ist.
Mhm. Voll, bin ich bei dir? Mein Punkt an der Sache ist nur, wenn ich von meinen Hunden etwas verlange, nämlich bleib bei mir und regel nichts, dann ist die Kehrseite der Medaille, ich sorge dafür, dass dir hier auch nichts passiert.
Das stimmt.
Und das nehme ich bierernst. Und wenn wir da als Meutegruppe, wie auch immer wir uns definieren, unterwegs sind, dann ist über uns so eine kleine Glaskuppel. Und dafür, dass da keiner reinkommt, die Sorge trage ich. Dafür, ne, kann ich einfordern, ihr fangt auch nicht an, eigenständig hier irgendwas zu regeln oder für euch in Anspruch zu nehmen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, jetzt nehmen meine Hunde mir das, glaube ich, nicht übel, weil die wissen, dass das groß stimmt. Aber passiert das 100 Mal, ist mein Versprechen halt nichts mehr wert.
Also ich weiß, was du meinst, und ich finde auch, dass du recht hast, generell. Also das ist auch genau das, was wir auch in der Hundeschule weitergeben. Ich bin aber auch sicher, und da sind tatsächlich Mario und ich uns manchmal nicht so einig, wenn der Hund, der kommt, wirklich nichts Blödes im Sinn hat. Und also es kommt ja auch auf deine eigenen Hunde an, deine so ein bisschen Coolness haben, dann juckt die das auch nicht. Also dann, da geht man halt weiter und dann sagen, so dumm gesagt mal hallo, also wenn ich mit BA und Lotti und hier meine den Konsorten unterwegs bin und da geben so ein Beagle eingrenzt, ich würde einfach wirklich weitergehen und ich würde mir denken, mein Gott, vielleicht würde ich ihm was zu essen geben und würde ihn mitnehmen. Ich glaube, damit könnte ich den Besitzer merken, weil denen wäre das Latte. Weißt du, das juckt uns Runde gar nicht, also ja, wenn die jetzt nicht angegriffen werden, mein Gott, dann läuft er halt mit, auf einem mehr oder weniger kommt es nicht an.
Ja, muss ich mal drüber nachdenken, es ist vielleicht kein schlechter Punkt, weil mein ist es auch Banane.
Ja. Aber viele Kunden, die wir nun mal haben, die haben ja eben dann ein Problem mit dem Hund, den sie noch an der Leine haben.
Ja, ja, total. Total. Also nach diesem Vorfall, und das war jetzt nicht das erste Mal, dass ein Hund auf uns nicht falsch verstehen, aber ich lebe schon irgendwie auch in der Realität, glaube ich. Aber nach diesem Vorfall ist mir klar geworden, wenn du, weiß ich nicht, als Frau oder auch von mir als Mann, der keinen Bock auf Streit und so hat, was ja alles okay ist, denn ist mir schon klar, was du alles laufen lässt, was unter Umständen vielleicht für deinen Hund scheiße ist, weil du weißt, dass das, was folgen könnte, noch viel schlimmer ist. Und dann ist es ja nur noch abwägen von, was ist hier gerade schlimmer? Und das kann es ja nicht sein.
Nee, aber das ist die Realität, in der wir leben. Und da aktuell müssen wir halt auch, finde ich, als Trainer halt schauen, dass wir Lösungen dafür finden, dass wir irgendwie durch diese Welt kommen. Und es wird ja immer, immer, immer verrückter. Also das wird ja gar nicht besser, es wird ja immer verrückter.
Ja, bin ich voll bei dir. Aber ist die Lösung dann, dass wir dafür sorgen müssten, dass einfach alle Hunde mit allen Hunden können, weil die Hunde es dann unterm Strich einfach selber regeln müssen?
Nein, um Gottes Willen. Also ich bin der Letzte, der sagt, Hunde sollen irgendwas selber regeln. Also das finde ich ja ganz gruselig. Ich denke, man hat es natürlich einfacher, wenn man Hunde hat, wo man Nein sagt und man kann weitergehen. Und dann schnüffelt der Beagle halt mal und geht dann auch seines Weges. Also gut, wenn du jetzt eine läufige Hündin hast, vielleicht nicht, aber sonst ist das ja, das geht das ja. Aber was ist denn mit dem Hund, der entgegenkommt und nicht nett ist? Also das finde ich viel, viel gruseliger. Was ist denn, wenn der kommt und nicht nett ist? Das ist ja mein Albtraum tatsächlich bis heute noch. Ich habe vor, jetzt muss ich sprechen, da bin ich nicht so gut, das muss 2011 gewesen sein, habe ich meine damalige Hündin von zwei Neufundländern fast totgebissen gekriegt. Ja, das ist das, so viel Glück muss man Neufundländern, sind eigentlich nett. Und die Frau konnte die nicht halten. Oh, zwei Neufundländer, ist ein Wunder, ne? Und die haben sich losgerissen und haben sich auf meine Hündin gestürzt. Also da war auch nichts mehr mit wegtreten. Also so, ich habe da reingetreten, das sage ich auch ganz ehrlich. Also bevor mein Mund was passiert, das ist mir egal. Aber da war ich jetzt ein bisschen chancenlos und habe zum Glück Hilfe bekommen. Und meine Hündin hat das auch überlebt, aber sehr, sehr, sehr schwer verletzt. Und ich habe da heute, das ist etwas, wovor ich immer noch Schiss habe. Was ist denn, wenn irgendwie ein Hund einer gewissen Größe sich losreißt und auf uns drauf? Und ich habe dann mal keinen, der mir helfen kann. Und deswegen bin ich von sowas überhaupt gar kein Freund. Ich hasse das wie die Pest. Ich finde das unglaublich scheiße, wenn Menschen ihre Hunde nicht bei sich behalten können, nicht abrufen und vor allen Dingen nicht halten können. Platzt mir die Hutschnur. Ich wollte damit nur sagen, leider ist es ja aber unsere Realität und irgendwie müssen wir ja auch trotzdem weiterleben. Und vor allen Dingen die Menschen, die in Ballungsgebieten leben, haben es einfach extrem schwer.
Ist, glaube ich, eine Frage, die ultra viele beschäftigt. Hast du für dich jetzt eine Strategie im Kopf, was du theoretisch gesehen machen würdest, wenn das passiert?
Ja, also meine jetzige Strategie ist einfach mehr Hunde zu haben als die anderen und damit zu gewinnen.
Also ich bin ehrlich, ist ein Szenario, über das ich auch immer wieder mal nachdenke. Zum einen aus dem Grund, weil ich natürlich eigentlich dem anderen Hund ja auch keinen Schaden zufügen möchte, mir aber relativ sicher bin, dass das in einer ernsthaften Situation sich nicht vermeiden ließe und ich dann ja wissentlich einem Hund mehr oder weniger extrem Schaden zufügen muss, damit der aufhört, meine zu beschädigen. Und zum anderen, weil ich auch schwer einschätzen kann, was für eine Dynamik entsteht, wenn ich mit so vielen Hunden unterwegs bin und dann ernsthaft was passiert, muss ich ja auch gewährleisten oder würde ich gerne gewährleisten, dass auch dem anderen nicht zu viel Schaden zugefügt wird, wenn meine sich dann doch entscheiden sollten, gemeinschaftlich dagegen vorzugehen.
Was total natürlich wäre.
Total, total, ja. Aber ist halt in beiden Fällen uncool.
Es ist übel. Ich finde, das ist ein absolutes Horrorszenario. Also wirklich. Also mir ist dann in dem Moment, muss ich sagen, ich bin jetzt gnadenlos, ehrlich, der andere Hund komplett egal. Ist mir scheißegal. Wenn du mich oder was zu mir gehört beschädigst, dann ist das dein Bier. Das Problem ist halt wirklich, wie gesagt, wir haben jetzt einfach echt viele Hunde und es dürfte passiert sowas nicht. Aber manchmal bin ich ja auch nur mit ein oder zwei unterwegs, weil ich irgendwie nur mit einem kleinen Auto weg bin oder so. Du hast natürlich auch, und ich denke, viele Hundehalter sind nun mal Frauen. Und du hast das Problem, je nachdem, was das für ein anderer Hund ist, irgendwann scheitert es an der Kraft. Ja. Also, das war bei mir bei den Neufundländern so. Also das war einfach eine Kräftesache. Und das ist natürlich sehr, sehr gruselig. Mhm. Und ich kenne ganz viele Fälle, wo sowas passiert. Also auch eine wirklich gute, gute, gute Freundin von mir, die lebt in der Eifel. Da ist ein Hund, auch ein Schäferhund, über den Berg gekommen und hat sich volles Mett auf ihren Labrador gestürzt. Und das ist wirklich ein richtig, richtig lieber Kerl. Und die hat den zwar vertrieben bekommen und hat das auch lösen können, aber der war dolle verletzt am Kehlkopf. Der hat eine richtig schlimme Schwellung gehabt. Der musste zum Tierarzt. Der Hund wollte noch sie beißen. Der arme Labrador hat auch bis heute echt ein Thema, wenn Hunde über den Hügel kommen. Also er hat Schiss, der kriegt Stress wie Sau, der Arme. Und sie natürlich auch. Und was passiert, was bis jetzt passiert ist, trotz Anzeige und allem, ist gar nichts. Mhm. Und wie soll man sich denn da noch sicher fühlen?
Mhm. Und das ist der nächste Punkt, über den ich manchmal nachdenke. Die Menschen, die einen Paragraph 11 haben, da geht das ja relativ schnell. Dann wird man angezeigt, dann kommt das Wett. Und das ist gut, ne, dass wir da irgendwelche Kontrollinstanzen haben, finde ich super.
Ja.
Aber bei Menschen, die das nicht haben und die ihre Hunde dann nicht im Griff haben, erlebe ich häufig genau das, was du gerade beschreibst, dass das ein ellenlanger Weg ist, bevor überhaupt mal irgendwas gemacht wird, wenn überhaupt was gemacht wird. Und dann ist es irgendwie Maulkorbpflicht und Leinpflicht. Und spätestens an dem Punkt sind wir uns ja einig, dass das nicht kontrolliert werden kann, ist mir auch klar. Das heißt, das Ganze ist dann eigentlich ja auch nur auf dem Zettel eine gute Maßnahme, wenn keine Einsicht auf der Seite gegenüber stattfindet und man die Maßnahmen dann auch umsetzt.
Ja. Und woher kommt's? Da sind wir wieder am Ausgangspunkt, weil diese Hunde einfach verherrlicht werden. Einfach verherrlicht werden und Grenzen setzen aus der Mode ist und nein, aversiv ist und das ist alles tierschutzrelevant. Da gibt es neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, liest man doch immer wieder.
Und weil es unterm Strich dann nur noch darum geht, dass es deinem Hund emotional gut geht, damit es dann dir emotional gut geht und dafür werden Grenzen von anderen halt einfach vollkommen missachtet, darauf kann man halt leider keine Rücksicht mehr nehmen.
Genau.
Und das sieht auch schön an.
Ja, ist es aber nicht. Und das ist auch wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also auch im Training bei uns ist ganz oft ein großer Bestandteil, die Leute kommen meistens schon 2 bis 3 Tage, wirklich an der Einstellung der Menschen zu arbeiten. Mhm. Denen zu sagen, Leute, ihr habt den Hund der und der Rasse, der ist nicht auf die Welt gekommen, um rosa Schmetterlinge zu furzen und Gänseblümchen zu pflücken. Der ist mal irgendwann für ganz andere Sachen gezüchtet worden. Und das sind harte Hunde. Die haben harte Ideen. Und du möchtest dem gerne einen Keks geben, dass er dich lieb hat. Also das, weißt du, wie ich meine? Das wird nicht funktionieren. Und an dieser Einstellung mit den Menschen zu arbeiten, das ist ganz, ganz, ganz schwer, weil eben alles drumherum dagegen redet.
Mhm. Total. Das Erste, was ich den Leuten immer sage, wir machen das mittlerweile auch so, dass die mindestens 3 Tage kommen, damit das nachhaltig ist. Außer jetzt für kleine Sachen, da kannst du auch mal 1 Stunde kommen, alles fein, kein Problem. Wenn du einen Keks oder ein Spielzeug nimmst, dann hast du ja immer etwas anderes als dich selbst. Und im Endeffekt, finde ich, geht es darum, daran zu arbeiten, warum glaubst du, dass die Beziehung zwischen euch nicht ausreicht, damit ihr gemeinsam durchs Leben gehen könnt? Warum brauchst du noch immer irgendwas anderes? Also seid ihr ja anscheinend doch gar nicht so gute Freunde, wie du denkst oder wie du es gerne hättest, wenn du immer irgendwelche anderen Verstärkungsmittel brauchst und in dem Moment, wo du die nicht mehr hast, funktioniert das alles nicht mehr. Das heißt, eure ganze Beziehung basiert ja nur auf Materiellem. Boah, nee, so, und dann bist du natürlich schon dran. Das verstehe ich auch, das will man natürlich nicht hören. Ja? Und dann ist der nächste Punkt auch, was du gesagt hast, man darf nicht mehr Nein sagen. Und ich frage mich, woher das kommt. Und dann sage ich immer, woher soll dein Hund wissen, was ein Ja ist, wenn er nie ein Nein hört? Woher soll er wissen, was ein Gut ist, wenn er nie hört, ey Kumpel, das war gerade richtig daneben? Wir müssen doch beide Seiten der Natürlichkeit bedienen, damit das funktioniert. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur zu dir sage, oh Linda, toll, 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 toll. Ja, dann, wenn ich das mein Leben lang mit dir durchziehe, dann mein Toll ist doch irgendwann nichts mehr wert.
Ja, natürlich nicht. Das siehst du doch auch genau bei diesen Menschen, dass das Lob auch nichts wert. Ja. Wenn die ihre Hunde loben, das hat keinen Wert.
Ja. Ja. Aber wann sind wir so abgebogen, dass man Hunden keine Grenzen mehr setzen darf?
Ich glaube, das geht. Also ich bin ja jetzt schon, im Januar bin ich 17 Jahre hauptberuflich Hundetrainerin. Und ich finde, das ist zwar schlimmer geworden, aber es begleitet mich schon die ganze Zeit.
Echt? Vor 17 Jahren war es auch schon so, in deiner Wahrnehmung, dass man keine Grenzen setzen durfte?
Also nicht so extrem wie jetzt, aber die Ansätze waren schon da.
Crazy.
Auf jeden Fall. Also da fing es an wahrscheinlich, haben die sich einfach vermehrt.
Ja. Das Problem ist ja eigentlich, also was ich dann immer beschreibe ist, dass der Hund der Leidtragende ist von dem, was da jetzt die letzten Jahre, Monate, Wochen passiert ist. Weil jetzt kommt ein richtig unfairer Moment. Jetzt kriegt er gleich das erste Mal in seinem Leben eine Grenze und versteht die Welt natürlich nicht mehr. Und das verstehe ich dann wiederum, ja, weil wenn der das noch nie erlebt hat, ist das natürlich erstmal kein schöner Moment. Und der wird die Grenze, je nachdem wie er gelagert ist, auch nicht so schnell verstehen, wie ein Hund, der von Anfang an Ja und Nein verstanden hat, weil er natürlich einfach mit dem Nein gar nicht umgehen kann und dafür ja erstmal ein komplett neues Verhaltensmuster aufbauen muss.
Ja, aber tatsächlich nur in Bezug auf seinen eigenen Menschen in
der
Regel.
Genau. Als Trainerperson kein Problem. Kannst du innerhalb von einer Sekunde, machst du dem klar, Kumpel, das machen wir nicht, akzeptiert der, alles fein. Aber das ist ja nicht die Kunst. Die Kunst ist ja, dass Herrchen und Frauchen das können.
Aber das, was ja wirklich interessant ist, vielleicht kennst du das auch, dass wenn ich helfe nicht gerne in der Hundeschule, also das mache ich sehr ungern, weil oft die Hunde dann einfach nichts mehr zeigen, aber manchmal geht's nicht anders, dass es so krass teilweise ist, dass die Hunde sich für mich entscheiden und nicht für den Besitzer in Situationen, weil die sagen, okay, aber die hat einen Plan. Ja, also da wird es wohl auch Schutz geben.
Ja, kann ich eins zu eins unterschreiben. Geht so weit, dass ich Hunde, die ich keine 2 Minuten kenne, von ihren Besitzern wegrufen kann und sie zu mir kommen und bei mir bleiben.
Genau.
Und zwar nicht, weil ich so ein extrem geiler Typ bin oder so, sondern weil es einfach für den Hund total klar ist, schwarz-weiß, ja, nein, das möchte ich gerade von dir sehen, das möchte ich nicht sehen. Das folgt, wenn du das machst, das folgt, wenn du das machst. So, nicht unfair, ganz klar kommuniziert. Und der Hund weiß vorher, was passiert. Also er kann sich frei entscheiden, er muss halt nur mit der Kette, die dann damit beginnt, damit muss er halt leben.
Absolut. Aber wie gesagt, ich sag dir, das steht und fällt mit der Einstellung. Also für die meisten Besitzer ist das ja auch schon, wenn die mal 10 Minuten leinenführig mit ihrem Hund laufen, danach denkst du, der Hund hätte den Eiffelturm gebaut. Das sagt Mario immer so schön, so wird der gelobt. Und ich denke mir, Entschuldigung, der soll's Maul halten, atmen und gerade auslaufen. Das wird ja jetzt nicht so schwer sein. Also
den Eiffelturm gebaut ist ja auch Weltklasse, ey.
Ja.
Oh, sehr gut.
Für das er mal 3 Meter geradeaus laufen kann.
Ja, bin ich auch wieder bei dir. Ein Thema, was wir ultra oft haben. Was sollte normal sein und was ist ein Verhalten, was belohnt werden muss? Und ich ziehe dann immer den Vergleich. Und ich sage dann zum Beispiel, wenn du mit deinem Mann durch die Stadt läufst, dann lobst du den ja auch nicht alle 3 Minuten, dass der entspannt neben dir herläuft und nicht jedem Typen hier aufs Maul haut, sondern das ist ja für dich die Grundvoraussetzung, dass ihr gemeinsam durch die Stadt gehen könnt. Ja, das ist ja nichts Tolles. Ich komme ein bisschen auf den Mann an, aber bei den meisten ist das ja nichts Tolles, ja? Und das ist dann so, wo ich denke, ey, verrückt. Also, aber mir, also, und auf der anderen Seite ist mir das schon klar, wenn dein Hund noch nie 10 Minuten so an der Leine gegangen ist, dann ist das für dich natürlich der Eiffelturm. Das ist mir schon klar.
Ja.
Ja? Ist halt schwierig.
Aber das ist doch schade, dass das für uns mittlerweile was Besonderes geworden ist. Also, irgendwie müssten wir ja schon mal damit starten, dass die Menschen mal so einen kleinen Input bekommen, Einstellung zum Hund. Und was kann ich von einem Hund erwarten? Also was kann ich erwarten, was für einen Hund absolut machbar ist? Und wir haben das ja, wir haben ja so eine kleine Theorie draus gemacht und haben das einfach Führungselemente genannt, eben wie Hunde miteinander das machen, um das so ein bisschen zu verbildlichen, dass man sich das besser vorstellen kann. Und ich sage immer, alle Dinge, die nur mit dir und dem Hund zu tun haben, also Respekt, reg dich nicht auf neben mir, ne, halte meine Individualdistanz irgendwie ein bisschen ein, geh respektvoll mit mir und meinem Körper um, Dinge gehören mir nicht, die Ressourcenverwaltung, schieb mich und zerr mich nicht durch die Gegend, wer bewegt wen. Das sind Dinge, und das will auch niemand hören, die kannst du von dem Welpen erwarten, wenn du den vom Züchter holst.
Ja.
Die kennt er nämlich hoffentlich vom Züchter, das ist jetzt ein hoffentlich, aber 100% von seiner Mama, und wenn es auch andere Hunde gab, du musst ihm nur sagen, dass du das auch weißt.
Ja.
Und das ist nicht, dass der Hund was lernt, das weiß der schon.
Ja. Ja, ja, und das meine ich halt vorhin damit, wir zeigen dem dann erstmal ein paar Wochen eine Welt, die es so eigentlich nicht gibt, ne? Ey, beiß in mich rein, beiß in meine Klamotten, halt dich da fest, schrei hier rum, mach irgendwas von mir kaputt, und das sind halt dann die Punkte, wo ich mir denke, warum macht ihr das? Ihr wisst doch, dass ihr das nicht gut findet. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ihr dem das sagt. Und dann ist es manchmal nur noch gemein. Ja, aber, ne, also, und dann ist es nur noch gemein. Ich würde super gerne die letzten Minuten mit dir noch darüber reden, weil wir da letztes Mal drüber gesprochen haben und ich das so spannend fand, was du gesagt hast, dass das eigene Wohlbefinden heute so sehr an das Wohlbefinden des Hundes geknüpft ist. Du hast es irgendwie besser formuliert letztes Mal. Ich krieg's nicht mehr genau formuliert, aber ich hab's noch so in meinem Kopf. Was meinst du damit?
Ja, dass die meisten Menschen, also zumindest die zu uns kommen, die sind abhängig davon, dass der Hund sie lieb hat. Also ihre Befürchtung, alles, was sie tun könnten, was vielleicht dazu führt, dass der Hund mal die Ohren anlegt, die Rute runternimmt, vielleicht auch mal sich zurückzieht, was übrigens in der Hundewelt etwas total Normales ist. Und wenn du bei uns draußen im Auslauf guckst, auch bestimmt mehr als 10 Mal am Tag mit verschiedenen Hund-Hund-Konstellationen passiert, sorgt bei den Menschen dafür, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen. Also sie sind unglücklich, weil sie abhängig von der Liebe des Hundes sind. Also was sie darunter verstehen. Und das wiederum ist ja aber total egoistisch, weil ich setze ja am Ende nicht keine Grenze, weil ich dem Hund gut will, sondern weil ich mir selber gut will. Weil ich das Gefühl haben will, dem geht's gut, der hat mich lieb, zwischen uns ist alles toll. Anstatt dem mal eine Grenze zu setzen und die Möglichkeiten zu bieten, wie er kann frei laufen, er kann sich normal bewegen, er kann auch an viel, viel mehr Situationen meines Lebens teilhaben, weil er sich dementsprechend benimmt. Aber das würde ja dazu führen, dass der Hund mal... Also das ist ja wirklich das, was du am meisten hörst. Oh, jetzt sieht der aber traurig aus. Ja, super, das ist genau richtig. Prima. Lass den öfter traurig aussehen, dann funktioniert die Sache auch. Die können das nicht. Also die haben so eine Angst, dass der Hund sie nicht mehr lieb hat. Und ich weiß auch gar nicht, wo kommt dieses Problem her? Also erstens wird der nicht seinen Koffer packen, in den Bus steigen und irgendwo hinfahren und nie wiederkommen. Sehr unwahrscheinlich. Und wann ist das denn passiert, dass wir das Gefühl haben, wenn wir eine Grenze setzen, dass wir dafür Liebesentzug bekommen und das von einem Tier. Also das ist sehr gruselig und das ist ein ganz großes Thema, also womit ich über meinen Kunden immer rede. Und das Problem ist halt, wenn das so ist, wirst du auch mit deinem Hund nie zum Ziel kommen. Mit keiner Trainingsmethode der Welt. Mit keiner Trainingsmethode der Welt, weil der Hund immer den Knopf drückt, ich guck traurig drücken kann. Und dann war's das. Also es war es, du wirst nie etwas durchsetzen. Und wenn du diese Einstellung nicht geändert kriegst, dann lass es, wie es ist. Gehen, kein Training wird nichts bringen.
Ist total witzig, dass du das sagst. Ich habe neulich ein Seminar gegeben und da war eine Mutter von, ich glaube, 2 oder 3 Kindern. Ich weiß nicht mehr genau. Und wir sitzen abends alle so zusammen und sie erzählt, dass es neulich eine Situation gab, dass sie, ich glaube, ins Wohnzimmer oder in die Küche kommt und sieht, wie ihr Hund von ihrem Kind getröstet wird. Und sie ist dann rein und hat dann gesagt, wir trösten keine Hunde und wir trösten keine Menschen. Warum machst du das? So, war natürlich erstmal Gelächter. Und dann hat das Kind gesagt, naja, man sieht das ja in all den Filmen und so. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, na klar, ja, ja, da hast du total recht. Und dann hat sie, ist auch Hundetrainerin, ihrem Kind probiert zu erklären, was es da eigentlich gerade macht, wenn es dem Hund in einer Situation, in dem der Hund scheinbar Angst hat, körperliche Nähe und Zuspruch und all das, was das bei dem Hund eigentlich dann bewirkt und was das auslöst, und hat das so probiert, ein bisschen aufzudröseln und so. Und wir haben natürlich alle gelacht, weil sie gesagt hat, ne, wir trösten keine Hunde und keine Menschen, haben uns dann aber inhaltlich in dem Seminar lange noch damit beschäftigt, weil es so ein natürlicher Reflex geworden ist, natürlich auf diese Emotionen mit einer Emotion zu reagieren. Und die ist dann sehr wahrscheinlich Mitgefühl. Und heute wird Empathie großgeschrieben in unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch super. Aber das setzt dich natürlich dann, genau wie du gerade gesagt hast, immer wieder in den Zustand, dass dein Hund dich schachmatt setzen kann. Wenn er nämlich nur so gucken muss und du mit all deinem Tun aufhörst, ja, dann hast du halt keine Chance mehr.
Und die wissen das. Kann mir einer erzählen, was er will, die machen das. Die drücken, Emotionsknöpfe drücken die bewusst.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Und dann sind es so Themen, die ich im Training erlebe. Oh Jan, mein Hund kommt nicht zu mir, wenn ich auf dem Sofa liege, und dann liegt er immer da hinten auf dem Teppich und so. Und dann wird sich da richtig darum bemüht, dass dieser Hund mit aufs Sofa kommt. Wo ich dann denke, ja, crazy. Dem ist vielleicht einfach nur warm, der will seine Ruhe, was weiß ich. Also, aber selbst das wird dann schon ganz schwer ausgehalten. Ja, oder noch schlimmer, oh Jan, wenn wir oben sind, dann geht der immer die Treppe runter und liegt unten. Ja. Okay, dann hat er wahrscheinlich keinen Bock auf deinen Fernseher oder auf, keine Ahnung, was, ist doch auch vollkommen Banane. Also dann liegt er halt unten. Und jetzt?
Nein, das ist ganz witzig, weil das ist genau, wie du sagst, dieses Bedürfnis der Menschen, den alles dafür zu tun, dass der Hund immer sehr nah bei einem ist. Und ich sage im Training immer zu dem Kunden, du musst dein Denken umstellen. Bei dir sein zu dürfen, ist ein Privileg, was man sich erarbeiten muss. Bei mir dürfen die sich verpissen, wenn die sich nicht benehmen. Mhm. Und dadurch, dass du die ganze Zeit in Anführungszeichen bettelst, machst du dich so unglaubwürdig. Und meiner Erfahrung nach stößt das Hunde sogar ab. Und in dem Moment, wo du anfängst, klar zu sein und auch mal ganz klar zu formulieren, mein Raum ist für dich jetzt tabu, werden die von sich aus anhänglich.
Ja, 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 ja. Ist halt so ein bisschen das, was man gerne haben möchte, muss man halt verwehren. Und dann wird es interessant.
Ja.
Ja, spannend.
Das ist ganz spannend.
Linda, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wir können das hier wöchentlich fortsetzen, habe ich das Gefühl, weil wir müssten uns eigentlich auch mal sehr intensiv darüber unterhalten, was man von Hunden wirklich verlangen kann, wenn sie mit 8 Wochen bei einem anziehen oder auch anders.
Wir können ja eine Insta-Umfrage machen, ob die Hörer vielleicht eine Reihe von uns haben wollen. Dann machen wir das öfter.
Ja, finde ich cool. Finde ich richtig cool. Das können wir wirklich mal machen und dann vielleicht sogar mit Themenwünschen, über die man dann mal wirklich Themen der Reihe nach abarbeitet. Ich finde es nämlich zum Beispiel, also wäre so ein Thema, was mich mal richtig interessieren würde, wenn wir sagen, dass wir von Hunden, die mit 8 Wochen oder 9 Wochen bei uns einziehen, gewisse Dinge erwarten können. Wie sieht es aus mit Hunden, die mit 2, 3, 5 oder 10 Jahren bei uns einziehen? Können wir von denen dasselbe erwarten? Und da sind noch so ein paar mehr Themen, wo ich sage, oh, da hätte ich richtig Bock mal hinzugucken und sich einfach ein bisschen Gedanken darüber zu machen.
Ja, gerne. Dann müssen wir so eine, das kann man doch in der Story, kann man doch so Umfragen machen.
Da bist du der die Gute von uns beiden auf dem Gebiet. Deswegen übergebe ich das hiermit verantwortungsvoll in deine Hände. Und,
ja, aber du, die Ergebnis Hörer gestanden. Folgen ja dir. Das macht ja keinen Sinn. Wenn ich meine Leute frage, werden sie nicht sagen, nee, Linda, also so ein Podcast von dir wollen wir nicht hören.
Ich werde dir meinen Account einfach geben und dann kannst du dich da einfach frei entfalten.
Ja, können wir gerne machen. Das, wenn die Welt da Bock drauf hat, können wir das machen. Ich habe da Bock drauf.
Cool. Ich hätte auch Bock drauf, mich mit dir einfach ein bisschen mehr auszutauschen. Ich glaube, es war jetzt ein zweiter guter Aufschlag. Für alle, die es nicht wissen, Linda war schon mal hier vor, 1,5 Jahren oder so. Scrollt gerne mal in den Folgen weit nach unten, wenn ihr die Folge noch nicht kennt. Hört euch die gerne nochmal an. Aus meiner Erinnerung heraus haben wir da ein bisschen mehr darüber gesprochen, wer du bist, wie du wohnst, was ihr trainingstechnisch so anbietet. Davon wird bestimmt nicht mehr alles aktuell sein, aber man schaut dann einfach mal auf der Homepage und kann
also,
dann
also Partnerschaft, das ist noch alles aktuell.
So, das Wichtigste ist hiermit geklärt. Die Grüße gehen raus an Mario. Genau, cool. Aber wir machen mal so eine Umfrage und wir schauen mal, zu welchen Themen dann da Interesse bestehen würde. Und dann gucken wir mal, wie wir das umgesetzt bekommen.
Ja, machen wir.
Cool. Linda, heute war schön. Ich danke dir dafür. Vor allen Dingen danke dir, dass du dir jetzt zweimal die Zeit genommen hast, damit wir das zweimal aufnehmen können. Ist heute... Also korrigiere mich, wenn es anders ist, aber ganz, 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 ganz andere Richtung gewesen als letztes Mal.
Ja, voll.
Ja, das heißt, wir haben alleine schon alles vom letzten Mal noch offen, was wir eigentlich auch nochmal besprechen müssten.
Genau, und das war ja, das war auch richtig viel und das waren auch richtig coole Sachen.
Ja, und das ist das, was ich so mega spannend eigentlich an dem Podcast-Format finde. Man hat mal Zeit, Dinge zu besprechen und ist nicht beschränkt auf irgendwelche Dauer von irgendwelchen Reels oder sonst irgendwas, wo man eh immer nur ein sehr, sehr komprimiertes, aussagenstarkes, im besten Fall, Video sieht, was einfach nur halten soll. Hier hat man halt einfach viel mehr Zeit, um es ein bisschen mehr auszuführen.
Ich bin auch nicht so kreativ, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und denke, ich mache jetzt ein Video oder dann denke ich mir so, habe ich alles schon mal gesagt.
Ja, 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 ja. Und das ist, hatte ich neulich mit Sammy El Ayashi, der für sich gerade lernt, dass selbst wenn er 3 Tage später in einem anderen Podcast ist, dass er im Prinzip das Gleiche nochmal sagen muss, weil es andere Leute erreicht. Er sagt, ja, es gibt ein paar Leute, die hören es dann doppelt, weil die einfach sich alles anhören, was man macht, weil die sehr interessiert an einem sind. Aber er sagt, in der Regel trifft es ja auf eine neue Hörerschaft und man selber hat dann das Gefühl, boah, ich habe das schon so oft gesagt, kann das schon selber nicht mehr hören. Aber für irgendjemand draußen ist es vielleicht gerade das erste Mal.
Das stimmt, ja.
Fand ich einen spannenden Gedanken, weil ich das auch so oft habe. Umso länger ich Podcast mache, umso mehr denke ich, boah, die Frage hast du schon so oft gestellt. Und ja, aber ist ja ein neuer Gast und vielleicht hört es ja gerade irgendjemand zum ersten Mal und stimmt schon, hat er irgendwie recht.
Hat er total recht. Ich versuche auch immer was Neues zu machen, aber so viel, irgendwann gibt es ja auch nichts Neues mehr.
Wäre auch mal ein spannendes Thema. Wir füllen unseren Themenspeicher schon mal. Ob wir dieses Rad-Hundetraining überhaupt jemals neu erfinden? Ich glaube nämlich nicht, sondern wir bedienen uns einfach an all den Sachen, die schon da war. Und dann ist ein Pegel in die eine Richtung ausgeschlagen, der andere in die andere Richtung und dann gibt es irgendwas in der Mitte. Und was ist eigentlich die Mitte? Und Alinda, ich glaube, das könnte spannend werden.
Wird das auch.
Sehr gut. Du darfst natürlich als kleines Dankeschön für deine Zeit eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht ihr hin?
Ja, oh Gott, wir nehmen jetzt noch auf, ne?
Wir nehmen noch auf.
Du hast mich das beim letzten Mal nicht gefragt und dann dachte ich, ihr macht das nicht mehr.
Schön, dass du mich jetzt in die Pfanne haust. Ich war nämlich richtig glücklich, dass das keiner erfährt, dass ich das nicht gefragt habe.
Und ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, weil wir hier so eine in der Nähe so eine richtig gute Organisation haben, die sich auch mit richtig, richtig aggressiven Hunden beschäftigen. Und zwar in einem kleinen Rahmen, also jetzt nicht so groß wie Vanessa oder so, aber auch in einem kleinen Rahmen und die aber einen wirklich guten Job machen und die würde ich so gern unterstützen.
Nice. Schreiben wir einfach unten in die Beschreibung rein, dann kannst du hier danach.
Ich gucke nochmal.
Ja. Oder wir teilen es an dem Tag einfach auf Instagram oder so.
Super.
Es wird in die Welt hinausgehen. Da geht es auf jeden Fall hin. Du reichst mir einfach nach, wo es hingeht und dann.
Gerne, das wäre cool, weil die haben es echt verdient.
Cool, machen wir so. Neulich ist eine Spende in eurem Verein eingegangen.
In die Altenburger Schiffer und Hilfe?
Ja, von dem Daniel.
Ah, echt?
Ja,
das ist
ja der war auch hier im Podcast. Liebe Grüße gehen raus und seine Spende ging quasi an euch.
Oh, sehr cool. Danke, Daniel.
Cool, dann sag ich danke an alle, die bis hierher zugehört haben. Danke nochmal an dich, Linda. Ihr werdet dann auf Instagram auf jeden Fall irgendwie eine Umfrage oder sowas finden. Stimmt da gerne mal ab, wenn ihr Bock drauf habt, dass Linda und ich uns thematisch mal ein bisschen öfters austauschen und das Ganze aber dann wirklich themenbasiert. Dann haben wir gerade von Linda gehört, dass sie dafür bereit wäre.
Auf jeden Fall.
Cool. Hey Linda, dir noch einen schönen Tag. Liebe Grüße an Mario und all die Vierbeiner. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.